Liebe Gemeinde, durch die Versauswahl, der Text ist ja etwas seziert worden, den ich gelesen habe, empfiehlt sich eine Dreiteilung der Gedanken. Wir blicken einmal auf die Erschaffung der Welt, die Erschaffung des Menschen und die Erschaffung der Ruhe. Erstens, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. In der Vorbereitung einer Trauerfeier dieser Tage brachte ein Angehöriger die Bibel des Verstorbenen mit. Und soweit ich das beim Durchblättern der Bibel sehen konnte, war ein einziger Satz in der Bibel unterstrichen. Und zwar der erste Satz. Am Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Er war rot unterstrichen. Mancher klappt ja nach dem Lesen dieses Satzes die Bibel zu. Das will ich jetzt da nicht behaupten, dass das so ist. Was kann man damit anfangen angesichts der vielen naturwissenschaftlichen Beschreibungen? Verliert die Bibel nicht gleich beim ersten Satz ihre Glaubwürdigkeit? Der Physiker Max Planck, mancher kennt ihn, weil wir, also in meiner Zeit, in meiner Jugendzeit, immer gerne auch danach getrachtet haben, mal ein 2D-Mark-Stück zu bekommen. Da war der drauf. Der sagte einmal, Gott steht für den Gläubigen am Anfang, für den Physiker am Ende allen Denkens. Für den Gläubigen ist diese Aussage, am Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde, grundlegend. Gott lässt sich auf anderem Weg finden als durch zwingende Beweise, die es ja auch gar nicht gibt, weder so noch so. Seine Wahl ist es, sich Menschen zu offenbaren. So gilt es, darauf zu hören, was er sagt. Vieles können wir überhaupt nicht begreifen. Zum Beispiel, wir können nicht begreifen, was vor der Schöpfung war. Wir können nur zur Kenntnis nehmen, dass Gott am Anfang war. Und das zur Kenntnis zu nehmen, ist nun aber nicht Verdummung, sondern Hilfe. Dass Gott am Anfang steht, nimmt uns die Angst, wir wären irgendwelchen unberechenbaren Naturgewalten schutzlos ausgeliefert. An die Stelle der Angst tritt für den Gläubigen das Vertrauen zu Gott. Und mit dem Vertrauen zu Gott verbindet sich auch die Hingabe an ihn. Denn derjenige, der am Anfang war, ist größer als das gesamte Weltall. Und er ist auch Herr darüber. Und er wird einmal das letzte Wort haben. Wenn wir Gott zu unserem Herrn haben, hat das eine Auswirkung auf unser ganzes Leben. Der auferstandene Christus sagt im Buch der Offenbarung des Johannes, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Und dahinter werden dem Johannes und auch uns alle anderen Mächte klein. Gott ist wichtiger zu nehmen als alles andere. Die Angst, die wir bisweilen haben, weicht der Freude. Und diese Freude können wir im Gebet, in unserem Dank, in der Anbetung zum Ausdruck bringen. Gott hat die Welt in seiner Hand und er führt sie zum Ziel. Unter der Hand Gottes hat sich schon einmal das Chaos geordnet. Und darum dürfen wir ihm zutrauen, dass er das Chaos erneut ordnen kann. Er ist da. Und die Gemeinde Jesu ist auch da, in den verschiedenen Konfessionen, in den verschiedenen Völkern. Und die Gemeinde hat in dieser Zeit eine Aufgabe. Jesus sagt, lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Wir Menschen sind anderen eine Hilfe, wenn wir nicht beklagen, was wir alles befürchten, sondern wenn wir Psalmen singen, Gott loben, glauben und bezeugen, dass Gott in der Lage ist, den Menschen in ihrer Angst zu helfen. Der Glaube wendet sich zu Gott, zu Gott hin und wird darüber hinaus tätig werden. Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht. Und hier ist nicht die Sonne gemeint. Die wird erst viel später geschaffen. Gott vermag auf vielen Wegen Licht in die Finsternis zu bringen, auch durch dich. Das Zweite, Gott schuf den Menschen. Es klingt so, als müsste sich Gott zu einer großartigen Leistung aufraffen, wenn er sagt, lasst uns Menschen machen nach unserem Bilde. Der Mensch soll ein Abdruck des Wesens Gottes sein. Auf der einen Seite hebt sich der Mensch so wenig von der Tierwelt ab und auf der anderen Seite hebt sich der Mensch gewaltig von der übrigen Schöpfung ab. Er ist Gottes Ebenbild. Eigentlich ist jeder Mensch nur so zu denken als Ebenbild Gottes. Und so sollen wir auch miteinander umgehen. Der Mensch steht nicht zur Disposition. Nicht einmal der Mensch, der zu einer Konfliktpartei gehört, steht zur Disposition bei Gott. Aber wie schwer fällt es uns manchmal, einen anderen Menschen als Ebenbild Gottes zu sehen. Wenn es hart kommt, dann sprechen wir ihm die Ebenbildlichkeit Gottes ab. Dann ordnen wir ihn auf einmal wieder der Tierwelt zu. Wir finden tierische Namen für ihn. Ich meine nicht unbedingt, dass mancher seine Frau Hase nennt oder Hasi, kommt wohl vor. Während eines Gemeindepraktikums vor inzwischen 40 Jahren hörte ich, wie ein Pastor seine Frau rief, Mausi. Und er meinte es sicherlich nicht böse. Vielleicht traf er damit tatsächlich einige Züge seiner Frau, aber das zu beurteilen steht mir nicht zu. Es könnte ja auch sein, dass es einem Menschen gefällt, wenn er toller Hecht genannt wird. Aber es gibt ja auch andere Tierbezeichnungen. Wenn einer durch die Wohnung stampft und dabei versehentlich mit seinem Popo das Geschirr vom Tisch abräumt, also nicht richtig, sondern so, dass es fällt, dann sagt man wie ein, was? Wie ein Elefant im Porzellanladen, genau, das hatte ich mir auch so aufgeschrieben. Oder wenn jemand andere anmacht, meckert, vielleicht noch ein Papier hinter den Scheibenwischer klemmt, dann mutiert diese Person, wobei die sind manchmal total freundlich. Ich war auf dem Parkplatz, da sagt eine Frau zu mir, vergessen Sie nicht, die Parkuhr reinzulegen. Fand ich ja höflich, die war eigentlich ja aus zu bestrafen und kriegt ja Provisionen, also super. Aber solche Leute, die meckern, die nennt man dann? Ziege, ja, dumme Ziege oder so. Und wenn sich jemand mal so richtig einsaut, unverschämte Sachen erzählt oder macht, vielleicht sogar Menschen auf dem Gewissen hat, dann meint man ihn, das ist ein Schwein. Also da sind wir uns ja einig. Es gibt natürlich auch noch das, wenn einer nichts macht, das faule Schwein und so, aber okay. Wir können einem anderen die Gott-Ebenbildlichkeit so richtig madig machen. Was dann auffällt, wenn wir ihn mit irgendwelchen Säugetieren vergleichen. Und euch fallen da bestimmt noch andere ein. Der Mensch wird in unserer Beurteilung seiner Gott-Ebenbildlichkeit beraubt. Jeder aber muss sich fragen, ob er sich nicht sogar selbst der Ebenbildlichkeit Gottes beraubt hat, weil er wer sein wollte. Und dabei die Beziehung zu Gott, an der dieser offenbar interessiert zu sein scheint, zu den Akten gelegt hat. Die Gott-Ebenbildlichkeit findet sich nach diesem Bibelwort am allermeisten im Abglanz des Menschen wieder. Nicht im Abglanz vor dem Spiegel, sondern im Angesicht Gottes, wenn wir sein Angesicht suchen. Und hier gibt es noch ein Sahnehäubchen obendrauf. Die Gott-Ebenbildlichkeit findet sich am allermeisten im Abglanz des Menschen als Mann und Frau nach dem Schöpfungsbericht. Der Mensch in seiner gelebten Beziehungsfähigkeit spiegelt am ehesten das Bild Gottes in die Welt. Steile Behauptung, sagen sich die einen und sagen es nicht nur sich, sondern auch den anderen, das ist wirklich steil. Ich bin, wo ist denn die Silke geblieben? Ach da, dankbar, dass du in deinem Gebet so alles aufgefächert hast, was es auch dann gibt, wenn man könnte ja sagen, Muttertag, Mutter, gut, ein Ende. Aber du hast auch alle Problemfelder angerissen im Gebet. Danke. Und das sehen wir natürlich auch gleich, dass es ja nicht nur Mann und Frau als Paar gibt und das so mit so viel Glanz. Der Mensch in seiner gelebten Beziehungsfähigkeit spiegelt aber am ehesten das Bild Gottes in die Welt wider. Steile Behauptung, sagen die einen. Und die anderen sagen, lassen wir das mal so gelten. Der Unterschied des Menschen zu allen Tieren ist der, dass er als Ebenbild Gottes geschaffen ist und dazu bestimmt ist. In dieser Bestimmung erreicht die Schöpfung ihren Höhepunkt. Da guckst du, wenn vorhanden, vielleicht deinen Sitznachbarn an und denkst oder sagst, wir beide sind der Höhepunkt der Schöpfung. Man kann ja auch einen Fremden angucken, aber vielleicht kann man sich auch paarisch angucken und sagen, stimmt. Und das ist schön. Der Psalmist sagt im Psalm 8, Vers 6, du machst den Menschen nur wenig geringer als Engel. Mit Ehre und Hoheit krönst du ihn. Aber wer jetzt nur auf der Suche ist nach einem Kosenamen und nicht die vorhin genannten unbedingt benutzen will, der kann ja sich auch in diese Sphäre begeben und einmal den Versuch starten, den lieben Menschen in seiner Nähe anzusprechen mit mein Engel. Nicht Gott hat menschliche Züge angenommen, sondern der Mensch nimmt göttliche Züge an. Den Menschen an sich gibt es in der Bibel nicht, sondern gibt es eigentlich nur in einer als lebendiges Gegenüber zu seinem Gott. Und wir Menschen dürfen in der Beziehung zu Gott leben, Gott dienen, ihn lieben und ihn loben. Was aber, wenn wir unsere Gottebenbildlichkeit irgendwie verloren haben? Weil wir es ja gar nicht so gern haben, dass wir uns einem anderen verdanken, Gott verdanken. Weil wir uns ja am liebsten uns selbst verdanken und dabei gern gottlos sein möchten. Und genau dadurch verfehlen wir unser menschliches Wesen. Und wenn wir das merken und wenn wir das bedauern, so wie der verlorene Sohn, der gerade von den Schweinen aufgebrochen ist und zu seinem Vater geht, gibt es für uns, wenn wir die Gottebenbildlichkeit verloren haben, einen Rückweg in die Ebenbildlichkeit Gottes? Ja. Jesus, der leidende Gottesknecht, ist der Allerverachtetste geworden. Und da kann man überhaupt nicht hinsehen, steht bei Jesaja 53. Jesus wurde für uns zur Sünde gemacht. Er war um unseretwillen kein Bild Gottes mehr. Er ging in die tiefste Tiefe, um jedem zu helfen und um ihn oder sie in die Höhe einzuladen, die dem Niedergang folgte. Im Kolosserbrief Kapitel 1 steht, und er, Christus, ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene der ganzen Schöpfung. Denn in ihm ist alles, was in den Himmeln und auf Erden ist, erschaffen worden, das Sichtbare und das Unsichtbare, seien es Throne und Hoheiten oder Gewalten und Mächte, alles ist durch ihn und auf ihn hin erschaffen. Und er ist vor allem und alles hat in ihm seinen Bestand. Und er ist das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde. Er, der der Anfang ist, der Erstgeborene von den Toten, damit in allem er den Vorrang habe. In der lebendigen Verbindung mit diesem unserem Erlöser erhalten wir unser ursprüngliches Gesicht zurück. Das scheint manchem nebensächlich zu sein, aber was, wenn wir unser Gesicht verloren haben? Wenn wir nicht mehr wissen, wer wir sind, wenn wir einen Identitätsverlust erlitten haben. Die Bild-Zeitung bildet solche Menschen gerne ab, auch auf der Titelseite, Menschen, die ihr Gesicht verloren haben. wenn wir Christus glauben könnten für uns und andere. Dann können wir es erleben und für andere auch erhoffen und erbitten, dass sie um Gottes Willen wieder ein Gesicht bekommen. Die anderen sind doch keine Schießbudenfiguren, wo wir wie auf dem Rummel nur zusehen wollen, wie sie erfolgreich zu Fall kommen oder vielleicht sie sogar selbst zu Fall bringen. Dass unser Gegenüber sein Gesicht wahren kann, ist noch etwas anderes als ein Gesicht zu bekommen, liegt aber schon in der richtigen Richtung. Dass jemand sein Gesicht zurückerhält durch Jesus Christus, das ist ein großartiges Geschenk. Und das dürfen wir erleben und erfahren. Der Glaube zeigt dem von Gott abgewandten Menschen, wie ein erfülltes Menschsein aussieht. Gott will mit seinem Menschen Gemeinschaft und er möchte, dass diese Gemeinschaft auch glückt. Nun können wir neu auf Gott ausgerichtet sein, ihn als Gegenüber haben, als Gesprächspartner ein wirkliches Verhältnis mit Gott haben. Dazu gehört aber auch, dass wir als Menschen, so wie es hier auch beschrieben wird, herrschen und uns nicht beherrschen lassen. Der Mensch soll sich nach diesem Text so einiges unterwerfen, Fische, Vögel, Würmer, aber nicht andere Menschen. Manchmal werden wir gezwungen, eine Rolle einzunehmen, in der wir einerseits beherrscht werden und andererseits auf andere Menschen Druck ausüben. Man sagt uns, das muss so sein, das läge in der Sache, das sei eine Eigengesetzlichkeit oder das sei das Gesetz des Marktes. Was man uns diesbezüglich einbläut, dient oft nur den Interessen weniger. Wie wichtig ist es gerade dann, uns die Ebenbildlichkeit Gottes vor Augen zu halten, die eigene und die des anderen. Die Ebenbildlichkeit Gottes können wir in der Stille buchstabieren. Ich bin nicht als Marionette geschaffen, sondern als Ebenbild Gottes. Ob uns das gelingt, das kann uns niemand garantieren. Nicht zu jeder Zeit und nicht an jedem Ort lässt sich der Satz aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 1, Vers 31, gleichermaßen gut verstehen. Da heißt es, und Gott sah an alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Manche Menschen an manchen Orten haben zurzeit den Eindruck, aus dem Behüten Gottes verabschiedet worden zu sein. Aber unsere Existenz vor Gott auszusprechen, kann uns niemand nehmen. Wenn wir, und dieses Wir, wenn wir dieses Wir unbedingt verlängern zu einem viel verlängernden Begriff, wenn wir als Ebenbilder Gottes leben, werden Menschen von Menschen auf Gott schließen. Sicherlich nur im Ansatz, aber immerhin. Lasst eure Lichter leuchten, hieß es am Anfang. Und das ist unsere Aufgabe, unsere Aufgabe, Licht zu sein in dieser Welt. Lasst eure Lichter leuchten. Wie ging es? Es werde Licht und es ward Licht. Drittens und letztes die Ruhe. Gott hat sich die Ruhe gegönnt. Und sie gehört zur Vollendung der Schöpfung. Ich erinnere mich an manche Andachten, die ich zu 60. Geburtstagen gehalten habe. Und da wollte ich Menschen weismachen, das siebte Lebensjahrzehnt bestünde a. darin, Restarbeiten vorzunehmen und b. ruhiger zu treten. Beides kann tatsächlich auch stimmen. Aber nicht aus den sieben Schöpfungstagen ist das herzuleiten. Denn die Vollendung, das sind bei Gott nicht die Restarbeiten, sondern die Vollendung besteht in der Ruhe. Ruhe ist ein Teil der Schöpfung. Ruhe ist ein Anspruch an sich. Und sie hat bei Gott einen total hohen Wert. Gott segnete den siebten Tag nicht nur, sondern er heiligte ihn. Er stellte diesen Tag extra. Wie menschlich dürfen wir eigentlich über die Ruhe Gottes denken? Wir dürfen mindestens denken, wenn Gott sie braucht, brauchen wir sie erst recht. Die Ruhe scheint in unserer Gesellschaft gar nicht mehr so ganz möglich zu sein. Sich einmal eine Viertelstunde hinzusetzen und seinen eigenen Gedanken nachzuhängen, das ist für viele schon vertane Zeit. Stille zu sitzen ohnehin. Viele setzen sich unter den Druck, immer beschäftigt zu sein und nicht zur Ruhe kommen zu können, zu wollen. Eine Ursache ist der Verlust des Glaubens an ein Leben nach dem Tod. Früher glaubten die Menschen, das Leben dauere 70 Jahre und dann ewig. Und heute glauben sie, sie könnten 90 werden. Und das war's. Und in dieser Zeit muss alles erledigt werden, was sie erleben wollen. Aber auch 90 Jahre sind dafür zu kurz, um alles zu erleben, was man erleben will. Da wird dann mächtig gepresst, alles in diese Zeit. Schaffe ich das, aus dem Hamsterrad 24/7 abzuspringen, auszusteigen, auf Erlebnisse zu verzichten, mich zurückzubauen? Mein Schwiegervater war ja mal ein durchaus nüchterner Mensch und er sprach ab und an davon, dass er jetzt dieses und jenes Wissensgebiet abgeschlossen habe. Und dann verringerte er, was dieses Wissensgebiet betrifft, seine Bücher. Seine Bibliothek wurde also zusehends kleiner. Mein Vater sagte mir, Bernd, du musst alles wieder loslassen. Also es nutzt nichts, dass ich die Bücher meines Schwiegervaters horte oder anderes. Hinsichtlich der Ruhe ist auf manchem Gebiet die Bremse angesagt und gefragt. Es wird immer etwas unerledigt bleiben, aber wir sollten die Grenze zwischen Arbeit und Ruhe nicht verwischen. Und warum? Gott tut es auch nicht. Gott zieht eine Grenze zwischen den 6 Tagen und dem 7. Tag. Und kein Arbeiter muss sich seiner Pausen, seines Feierabends oder seines Urlaubs schämen. Macht es wie Gott. Gebe nicht nur der Arbeit ihre Tage, sondern auch der Ruhe ihren Tag oder ihre Tage. Du brauchst sie, um Gott ebenbildlich zu sein und zu bleiben. Amen.